Berlin Audiovisuell, Ihr Podcast mit uns Berlin entdecken.
Frau Brandt, herzlichen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Mit Ihrem Namen verbindet sich eine Berliner Mode-Erfolgsgeschichte. Dabei wollten Sie doch eigentlich erst Medizinerin werden.
Stimmt. Aber die Anatomie, das Studium der Anatomie passt ja zur Mode. Eigentlich bin ich Unternehmerin. Ich denke von Anfang an. Ich bin früher viel gereist. Ich habe mich um alternative Medizin gekümmert. Ich habe in Asien auch versucht, Dinge zu lernen, immer noch auf die Medizin bezogen. Und dann sind mir eben viele schöne Dinge begegnet, die mich auch interessiert haben. Und da habe ich eingekauft, verkauft, habe mir Gedanken darüber gemacht, was ich besser, was ich schöner machen kann. Und plötzlich bin ich in die Mode gerutscht. Aber ich denke, das hat eher mit meiner Neugierde zu tun und mit meinem Talent zu organisieren, neue Dinge ranzuholen, zu erfahren, eben irgendetwas auf die Beine zu stellen. Hätte ich auch im medizinischen Bereich eben auf dieser alternativen Schiene sicherlich auch gemacht. Wäre nicht irgendwie im Krankenhaus geblieben oder die typische Hausärztin, die zählt, wie viele Röntgenuntersuchungen am Abend rausgekommen sind und was in der Kasse ist. Das wäre mir viel zu einseitig und langweilig gewesen.
Und sind Sie familiär vorbelastet vielleicht? Gab es da Künstler in der Familie?
Eigentlich nicht. Mein Vater ist selbstständiger Möbeltischler gewesen. Ich bin auf unserer Werkstatt aufgewachsen. Ich kann auch selbst, meine ersten Möbel habe ich selbst gebaut. Zumindest das Bett, das Regal, so einfache Dinge. Und ich denke, da hat man schon mit so etwas zu tun, wie etwas gebaut wird, welches Polster man reinnimmt. Meine Mutter hat schon an der Volkshochschule Kurse gegeben für Seidenmalerei, Töpfern. Was hat sie noch gemacht? Emaillearbeiten, das war für mich alles so Kunstgewerbezeugs, mit dem ich nichts zu tun haben wollte. Aber diese Kreativität oder der Blick für die Schönheit oder das Ästhetische, der war bei uns schon vorhanden. Immer mit einfachen Mitteln ist möglichst viel dabei rausgeholt worden. Eben einfach mit Überlegung und Einsatz. Und das habe ich von zu Hause auch so mitbekommen und das habe ich später auch so weitergeführt. Das musste ich ja auch. Wenn man, denke ich, als Unternehmerin anfängt, hat man, wer hat schon Geld? Ich habe überhaupt keins gehabt, vielleicht mal 1000 D-Mark. Ein bisschen habe ich mir zusammengeliehen bei Freunden, in der Familie, wo auch immer. Ganz bisschen hat die Bank gegeben. Da muss man ganz einfach und klug überlegend anfangen und auch improvisieren können, im Wohnmobil schlafen und nicht im teuersten Hotel, wenn man die ersten Messen besucht. Ich denke, das ist, wenn man so eine solide Basis hat und auch ganz praktisch dabei ist, ist das eine gute Voraussetzung, um später irgendwelche Dinge, die einem Spaß machen, weiterzuentwickeln.
Also Sie sind Anfang der 70er Jahre dann nach Berlin gekommen.
Genau. Berlin war mein Traumziel. Ich habe früher vor dem Fernseher gesessen. Es gab auch einige Leute aus unserem Dorf, die schon in Berlin waren und am Wochenende öfter nach Hause kamen und großartige Geschichten erzählt haben, was in dieser Stadt passiert. Und wir sind ja auch dann öfter am Wochenende hingetremmt und haben eben dieses Großstadtfeeling auch genossen. Und so schnell ich konnte, ich musste erst, mein Abitur habe ich gar nicht gemacht, sondern meine Fachhochschulreife anfangs, bin ich nach Berlin gegangen, um dann mein Abitur nachzuholen und mein Studium anzufangen. Es war mein großer Traum.
Und dann, um das Studium zu finanzieren, haben Sie angefangen, selbstgestrickte Sachen zu verkaufen?
Ich habe erst lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet, am Wochenende, in den Semesterferien habe ich Nachtwachen immer gemacht, sehr lange, viele Jahre. Ich habe auch früher im Krankenhaus schon gearbeitet, das war auch der Grund, weshalb ich später Medizin studiert habe. Dieser Bezug eben zu meinen Jobs, die eben schon relativ früh anfingen. Und natürlich habe ich meinen damaligen Lebensgefährte, auch Germanist eigentlich und Bauingenieur, hat in anderen Bereichen gearbeitet. Die hatten ein Restaurant, eine Kneipe und wo ich auch eine Zeit lang gearbeitet habe. Dann wurde nebenan ein kleiner Laden frei und dann dachte ich, Mensch, hier immer in dieser Kneipe zu sein, ist auch nicht das schöne Leben. Und dann habe ich dieses Lädchen gemietet, es ging alles ganz schnell und spontan und dann bin ich nochmal nach Asien gefahren. Da hatte ich ja schon viel Schönes gesehen, auch gute Kontakte. und habe Dinge eingekauft. Und innerhalb von einem Monat oder 6 Wochen stand ich in diesem Laden, auch erst immer nachmittags, weil ich ja auch noch studieren musste, oder eine Freundin von mir. Und es ging los auf ganz einfacher Ebene.
Und wann gab es die erste Evelyn Brandt-Kollektion?
Vor 1989 habe ich viele Teile eingekauft und dann wieder verkauft, eben in meinem kleinen Einzelhandelsgeschäft. Es waren dann auch nicht mehr ein Geschäft, sondern ich habe noch ein zweites gefunden, was sehr schön war und passend für mich. Und habe aber auch schon damals diese Einkäufe gesteuert. Ich habe nicht das genommen, was es am Markt gab, sondern habe die Stoffe ausgesucht, habe Schnitte verändert oder habe ganz viel eigene Ideen mit eingebracht. Sonst wäre das vielleicht zu vergleichbar gewesen, weil ich nicht die Einzige war, die in diese Länder, die in diesen Ländern war und die dort eingekauft haben. Und 1989 habe ich gedacht, jetzt mache ich mal eine kleine Kollektion. Ich hatte von der Messe in Düsseldorf gehört. Das war alles noch ganz naiv und unprofessionell. Und mein Vater hat mir einen kleinen Tisch gebaut und Ständer. Und dann habe ich dort einen Stand angemietet. Und das war eben auch die Zeit, wo wir im Wohnmobil schlafen mussten, weil wir gar kein Geld hatten, um dort im Hotel zu übernachten. Und da hatte ich eine ganz kleine Kollektion. Das waren 15 bis 20 Teile vielleicht. Ist auch gar nicht sonderlich gut gelaufen. Wenn man keinen guten Standort hat, wenn man eigentlich die Gegebenheiten noch nicht kennt, wenn man noch nicht fähig ist, sich wirklich gut zu präsentieren und auch zwar ein interessantes Produkt hat, aber eben noch nicht so ein sehr gutes, dann dauert es schon einige Zeit, bis man Fuß gefasst hat. Deshalb haben wir sehr viel improvisiert und mit einfachen Mitteln wollte ich einfach erstmal dabei sein.
Also Sie sind Autodidaktin im Modebereich und das war sicherlich nicht ganz einfach, das alles zu lernen, was dazugehört, Mode zu machen.
Ich sehe unsere Praktikantin, die ein ganzes Modestudium hinter sich haben und die trotzdem mit sehr wenig Erfahrung oder mit viel Erfahrung, mit einem langen Studium doch auch sehr improvisieren müssen, einfach viele wichtige Dinge nicht kennen. Ein Studium ist so theoretisch. Ich denke, wenn man emotional bei der Sache ist, lernt man einfach viele Dinge oder kann sich ganz schnell damit auseinandersetzen. Und vieles läuft einfach über Erfahrung. Selbst mit einem abgeschlossenen Modestudium hätte ich nicht wissen können, dass Stoffe ganz unterschiedlich ausfallen und anfangs schön geliefert werden und plötzlich kommt was ganz anderes raus, die Schnitte stimmen nicht mehr, eine Partie ist hell, die nächste ist dunkel, all diese vielen Dinge, die Schnitte, die ich in der Schule oder während des Studiums gelernt habe, sind gar nicht immer anwendbar, weil jeder Stoff etwas anderes macht. Es gibt so viele Kniffe und Besonderheiten, das müssen Sie einfach lernen. Natürlich ist es gut, erfahrene Menschen um sich herum zu haben, aber man hat anfangs gar nicht so viel Geld, diese qualifizierten Mitarbeiter auch um sich herum zu haben. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, eigene Schritte zu machen, wirklich alles zu lernen. Ich habe im Versand angefangen und habe bei der Buchhaltung aufgehört. Ich kann Bilanzen lesen. Ich habe die Buchhaltung zum Teil in den Anfängen selbst gemacht. Ich habe das Journal geführt. Irgendwann wird ja alles auf EDV umgestellt. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Es gibt viele kreative Menschen, die aber um sich herum die Dinge gar nicht zusammenhalten können. Ich überlege auch, ob ich vielleicht einen halben Meter Stoff sparen kann oder ich bin auch pragmatisch bei der Sache und beziehe viele Dinge mit ein. Und ich denke, man muss diesen Lernprozess machen, um auch den Überblick zu behalten, um auch nachzuvollziehen zu können, was in der Firma passiert. Mein erstes Buch war, das hieß Untergeiern, die ersten Schritte im Kapitalismus. Das war so in den 70er, Anfang der 80er Jahre. Aber ich habe ganz viel daraus gelernt, weil einfach ganz banale, einfache Dinge erstmal beschrieben werden. Welche Gesellschaftsformen es gibt. Bin ich jetzt eine GmbH oder GbR oder was auch immer? Wie führe ich mein Journal? Und wie wird überhaupt dieses Jahr gestaltet? Oder welche Dinge muss ich machen und beachten?
Thank you.
Ich wollte Ihre Mode einfach mal beschreiben. Ich finde die sehr charismatisch, sehr weiblich. Das sind klare Linien und Top-Materialien, die Sie verwenden. So kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen.
Das haben Sie aber sehr schön gesagt. Das stimmt. Ich könnte auch sagen, die Mode ist wie wir. Das ist nicht nur auf mich bezogen. Natürlich steckt auch immer die eigene Person darin. Aber wir sind auch die Firma, sind Freunde, ist einfach das Leben, was wir vielleicht führen. Eben schon, es muss Wertigkeit haben, es muss langlebig sein. Das ist mit Beziehung so, das ist vielleicht in meinem Haus, in meiner Wohnung so. Aber es soll auch speziell sein. Ich möchte nicht die Masse sein, ich möchte individuell sein, ich möchte eigene Gedanken haben, ich möchte mich auch gegen Dinge auflehnen können. Eben nicht immer mein Business-Kostüm zu tragen, nur weil ich einen ganz bestimmten Job habe. Aber trotzdem seriös und verantwortungsbewusst zu wirken und ja, stark zu sein und angenommen zu werden. Ich denke, das vermischt sich beides sehr, eben die Persönlichkeit, das Leben, das Umfeld und die Mode, die daraus entsteht.
Was auffällig ist, dass es keine Magermodels gibt, glaube ich, bei Ihnen. Und Sie haben auch eine Kollektion, die sich More Woman nennt.
Wir haben jede Größe. Wir haben von 34 bis 48, nicht in allen Modellen. Ich denke, Schönheit und Weiblichkeit lässt sich jetzt nicht nur auf die Größe festlegen. Wie einfach ist es, wenn ich eine ganz schlanke Frau habe, da kann ich alles anziehen. Die sieht immer toll aus, zumindest erstmal was den Körper betrifft, die Aussage. Aber es ist viel schwieriger, all die Dinge im normalen Leben mit einzubringen. Irgendwo ist es zu eng oder zu weit und so die Gesamtheit oder die Harmonie zusammenzubringen. Das ist ein viel größerer Anspruch und wir möchten hochwertig, individuell und speziell sein, aber ich kann nicht nur die schönsten Frauen wählen, weil um uns rum sind so viele Persönlichkeiten, so viel Interessantes und das steht ja im Mittelpunkt. Sonst ist man ja, lebt man in einer verkehrten Welt.
Woher beziehen Sie Ihre Inspiration?
Ich gucke überall, ich gehe über die Straße und ich muss gar nicht mehr bewusst gucken. Man nimmt ganz viele Dinge auf. Am Anfang habe ich mal etwas unterwegs, ganz in den Anfängen, etwas Schönes gesehen und zu Hause habe ich gesessen und habe gedacht, wie war das Revers nochmal? Oder ich habe nur irgendwas Interessantes, Gedrehtes gesehen, aber hatte Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Heute kann ich mit halb geschlossenen Augen durch die Gegend gehen, weil ich ganz viel kenne und weiß und auch viel entwickeln kann. Ich denke, man muss nicht nach Rom, Paris, New York fahren. Natürlich ist das auch schön, sondern es passiert so vieles um einen rum, was sehr interessant ist und was einen weiterbringt. Und wenn ich 5 Jahre kurze Röcke hatte, dann möchte ich, oder von mir aus nur 1-2 Jahre, dann habe ich auch mal Lust auf etwas Langes oder etwas Weiteres oder etwas Engeres. Man hat auch einen eigenen Rhythmus. Ich habe auch schon gelernt, man soll nie sagen, dass man glänzende Knöpfe nicht schön findet. Plötzlich sind sie irgendwann wunderschön und anders. Ich glaube, wenn das nicht mehr passiert, dieser eigene Wechsel, das Bedürfnis nach neuen Dingen, man muss sie gar nicht gesehen haben, dann ist vielleicht Pause oder dann passiert wirklich nicht mehr so viel. Und jetzt habe ich noch eine große weitere Erfahrung gemacht. Ich habe früher wenig Teile auch aus der Kollektion in meinem Kleiderschrank gehabt. Es hat immer nett ausgesehen, es war neutral, aber ich war so mit der Firma, mit der Kollektion beschäftigt, dass ich mich mehr an den anderen Frauen um mich herum erfreut habe, wenn Dinge schön an ihnen aussahen oder wenn es so viele unterschiedliche Kombinationen gab. Und in letzter Zeit habe ich auch mir einiges angeschafft aus der Kollektion. Und da merke ich für mich schon, und das ist wirklich interessant, dass ich denke, nein, also schwarz-weiß möchte ich jetzt nicht mehr. Ich habe selbst so viel schwarz-weiß, obwohl ich es liebe. Es müssen jetzt andere Dinge her, die mindestens genauso interessant sind. Es muss andere Kombinationen, neue Dinge geben. Denn es geht ja vielen Frauen so, dass der Kleiderschrank voll ist und man möchte neue Impulse, Dinge, die immer wieder schön sind, aber trotzdem so anders, dass es sich lohnt, sie wirklich zu kaufen. Und das ist ganz schön, dass ich jetzt auch in diesen Prozess eintrete, nach den vielen Jahren Evelyn Brandt-Geschichte oder Evelyn Brandt-Mode. Es ist sehr wichtig, das mit einzubeziehen.
Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass Sie am Anfang sehr viel nach Asien gefahren sind, also Indien und so. Und Sie haben viel von dort mitgebracht. Und im Gegensatz zu Ihren jetzigen Kollektionen, sagen wir mal 2006, 2007, was man so kennt aus dem Internet, sind das ja so eher die einfarbigen Dinge. Und Saris und alles, die sind doch sehr, sehr, sehr bunt. Also da hat sich doch offensichtlich auch dann sehr viel verändert in Ihrem Geschmack oder in Ihrer Ausdrucksweise.
Da kennen Sie den nächsten Sommer noch nicht. Der nächste Sommer wird bunt und farbenfroh. Und es hat damit zu tun, dass, so wie Sie sagen, es kann nicht nur eine Richtung geben, weil irgendwann wird es langweilig. Man kommt immer wieder, lila habe ich Jahrzehnte, habe ich so lange verteufelt. Und jetzt ist das überhaupt die schöne Trendfarbe, die jeder möchte, die ich wunderschön finde, die mir steht, die fast allen Frauen hier in dieser Firma steht. Manchmal ein bisschen dunkler, manchmal ein bisschen heller, immer unterschiedlich kombiniert. Und so ist es auch mit den bunten Farben. Ich möchte keine teure Wollqualität in irgendeiner Schreiffarbe haben, sondern das sind schöne, bunte Drucke, schöne sommerliche Baumwollleinenqualitäten, wo diese Farben wunderschön aussehen. Und ich freue mich richtig auf den nächsten Sommer. Das ist eben dieser besagte Wechsel, immer wieder auch neue Wünsche zu haben. Natürlich hat es eine lange europäische Zeit gegeben, wo ich auch, bin auch Perfektionistin, wo ich für mich gedacht habe, jetzt mal deutsche oder europäische Qualität und Sicherheit und Zuverlässigkeit, was ja leider auch nicht immer so ist, aber das musste ich erstmal alles durchleben, auch stofflich durchleben und natürlich auch in der Entwicklung durchleben. Aber es gibt immer wieder neue Phasen.
Jetzt haben Sie es mir schon vorweggenommen, Perfektionistin zu sein. Ich glaube, das muss man, sonst kann man diese Qualität oder diesen Level gar nicht erreichen.
Ich bin aber auch locker und unkonventionell. Ich kann auf jeder Matratze unterwegs in Asien mit dem Rucksack, ich kann in jeder Spelunke schlafen, ich kann zu Hause ganz unkonventionell sein, wenn ich keine Zeit habe, meine Sachen stapeln sich und ich komme nicht dazu, irgendwas zu organisieren und zu machen. Da leide ich überhaupt nicht drunter, weil ich kann Prioritäten setzen und Perfektionismus heißt auch, von irgendetwas fasziniert zu sein. Das ist die Sache, die einfach wunderschön ist, die interessant ist, die sie fesselt, die sie betreiben möchten. Und plötzlich entsteht ein, nicht mal Perfektion, aber eine Detailgenauigkeit. Sie setzen ganz viel Zeit ein, um sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Sie möchten etwas ganz Gutes entwickeln und zu einem ganz guten Ergebnis kommen. Perfektionismus ist vielleicht ein negatives Wort, obwohl man das so leicht einsetzt, weil Perfektion ist oft so glatt und so nicht unmenschlich, aber kann auch was Distanzierendes haben. Aber eine ganz große Liebe und so eben das Bedürfnis, das wirklich gut zu entwickeln, ist vielleicht auch Perfektion.
Dann hätte ich noch die Frage, was mögen Sie besonders an Berlin?
Das Berlin, da ich ja sehr oft auch in Düsseldorf bin, schon wegen der Messen, dass Berlin nicht so glatt ist. Berlin ist einfach, gibt viele Leute, die schlecht angezogen sind, aber wieder so bunt gemischt, dass ich es schon wieder interessant finde, dass ich was fürs Auge habe, dass ich hängen bleibe, dass ich bin einfach frei. Ich muss nicht eine bestimmte Tasche tragen oder ein bestimmtes Kofferprodukt haben, wenn ich mal verreise. Ich bin unendlich frei hier und das kann ich nur sein, weil das viele andere Menschen um mich herum auch sind. Und das ist wunderschön an Berlin. Yeah.